Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite bei Kineo, einem Berliner Startup, das insbesondere mittelständischen Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten unterstützt. Heute geht es ein wenig darum, wie wir als Berliner Startup die aktuelle wirtschaftliche Situation wahrnehmen. In dieser Folge sprechen mein Kollege Robert und ich über Entwicklungen, die wir in der deutschen Wirtschaft mitbekommen, vor welchen Herausforderungen viele stehen und welche Auswirkungen Krisen auf die Implementierung von KI haben. Wir sprechen über unsere Erfahrungen und Eindrücke und diskutieren darüber, wo die Reise hingehen kann. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI im Mittelstand. In dieser Folge sprechen Robert, Geschäftsführer von Kineo und einigen unter euch aus früheren Folgen noch bekannt, und ich über Herausforderungen und Entwicklungen, die wir als KI-Startup im Rahmen von Projekten und Gesprächen beobachten können. Hallo Robert, freut mich, wieder mal eine Folge mit dir aufzunehmen. Ist ja auch schon eine Weile her in dieser Konstellation.
Hallo Svenja, schön hier zu sein. Ja, ich erinnere mich natürlich an unsere ersten Folgen, der Anfang des Podcast KI im Mittelstand, wo wir noch sporadisch mit einem Mikrofon saßen, mittlerweile in einem recht professionellen Setup. Und ja, lass uns gerne heute über das spannende Thema Krisen sprechen.
Ja, danke dir, Robert. Das ist wirklich auch schon eine Weile her, dass wir gestartet sind. Der Podcast ist ja jetzt auch schon 2 Jahre alt. Das ist für unser Kineo-Universum auch schon sehr alt. Ich meine, Kineo ist 2019 gegründet worden, eigentlich so direkt rein in die ersten Krisen. Ich erinnere mich, Dezember 2019, da hattet ihr damals den Notartermin. 2020 ging die erste Corona-Welle los und seitdem ging es eigentlich Schlag auf Schlag weiter mit mehreren Corona-Wellen, dem Schiff, das im Suezkanal stecken blieb, dem Angriffskrieg auf die Ukraine, Inflation, der Lage in Israel. Also wirklich eins nach dem anderen. Aber wenn du mal zurückblickst, was haben die Krisen mit Unternehmen und mit der deutschen Wirtschaft am Ende gemacht? Was ist übergreifend zu erkennen?
Also wir haben auf jeden Fall, was positiv für uns ist, einen Digitalisierungsschub. Unternehmen versuchen, Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. Und das geht am einfachsten durch Innovation, durch künstliche Intelligenz, aber auch durch andere Technologien. Und gleichzeitig ist nicht mehr so viel, ich nenne es mal übertrieben, Spielgeld im Umlauf. Also gerade wenn man neue Partnerschaften anstößt oder auch auf Unternehmen zugeht, man merkt, dass das Budget in den Unternehmen sehr, sehr streng vergeben wird. Man bekommt nicht mehr so einfach die Chance, mit einem gewissen Budget was auszuprobieren. Es wird immer ein direkter Return on Invest erwartet. Es muss alles messbar sein. Also das ist schon etwas, was wir natürlich als Unternehmen merken, was oder als junges Unternehmen merken, was gerade im mittelständischen und großen Unternehmen gerade so passiert. Und gefühlt dachten wie wir alle wahrscheinlich, Corona ist die Krise, die wir überwinden müssen, aber es wird eher schwieriger. Also nicht, dass es unserem Business jetzt sehr schlecht geht, aber gerade der Sales-Aufwand für Unternehmen wie uns wird höher und höher, um wirklich neue Kunden von uns zu begeistern und vor allem auch Kunden, die zufrieden sind, weiter bei uns zu halten, weil die oft ja von oben, nenne ich es mal, die Richtlinie bekommen, eigentlich sich nur noch auf den Betrieb des Unternehmens zu fokussieren und gar nicht mehr so viele Experimente zu wagen. Obwohl ich im ersten Satz gemeint habe, dass die Digitalisierung voranschreitet, ist es irgendwie so ein Henne-Ei-Problem, weil dann gleichzeitig auch wieder die Budgets eingestampft werden. Ist das nachvollziehbar? Wie nimmst du das wahr?
Ja, ähnlich, ne? Also der Gürtel wird enger geschnürt überall. Ich glaube, was wirklich echt noch eine Herausforderung ist, dass viele noch eher in diesem Digitalisierungsschub hängen. Das heißt, viele Unternehmen, mit denen wir einfach auch Gespräche führen, sind immer noch dabei, Systeme einzuführen. Und selbst da ist es für viele Unternehmen oder für viele Abteilungen, mit denen wir sprechen, ja alleine schon schwierig, Digitalisierungsbudgets zu bekommen. Also alleine da müssen ja wirklich einzelne Leute schauen, aus welchen Töpfen sie in den Abteilungen das bekommen. Überall sind die Budgets einfach knapp, würde ich sagen, beziehungsweise einfach sehr stark an Farbteilung gebunden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Digital- oder Digitalisierungsbudgets in vielen Unternehmen noch nicht alleinstehend existieren. Und das ist dann natürlich, kommt dann natürlich mit dem Problem einher, dass Digitalisierung ein riesiges Brett ist. Also das ist einfach wirklich etwas, wo es hingehen muss. Aber gleichzeitig muss man das aus Fachabteilungen nehmen, die die Gelder dann aber auch für sich selbst brauchen und für eigene Sachen brauchen. Und unsere KI-Budgets existieren per se erstmal so gar nicht. Also manche nehmen das aus dem IT-Budget, andere nehmen das aus dem Innovationsbudget. Aber so richtig ein KI-Budget habe ich bisher noch nicht kennengelernt. Und ich glaube, das ist im Grunde eines der größten Bretter, mit denen wir gemeinsam auch mit den Leuten, mit denen wir reden, natürlich an denen wir sägen, sage ich jetzt mal.
Ja, es fehlt oft an den Vorbildern in der Branche, ne? Also Unternehmen, die zeigen, ganz konkret zeigen können, wie sie durch speziellen KI-Prozesse automatisiert haben, Millionen von Euro gespart haben. Es gibt die Cases, aber es sind noch sehr wenige, sodass Unternehmen gefühlt immer noch sehr vorsichtig sind, auch wenn sie es vielleicht sogar wollen. Gleichzeitig diese Vorsicht, die begegnet mir auch sehr oft in Gesprächen mit unseren Kunden, weil die gar nicht direkt von Krisen unbedingt beeinträchtigt sind. Also sie sagen dann, ja, dieses Jahr haben wir einen Rekordgewinn gemacht, aber wir spüren einen leichten Rückgang in der Nachfrage. Deshalb halbieren wir erstmal die Budgets. Ich bin natürlich kein Unternehmer im Mittelstand und kenne die Risiken dort natürlich nicht im Detail, aber für mich ist das immer eine sehr, sehr passive, vorsichtige Haltung, die uns natürlich dann auch wiederum beeinträchtigt.
Hast du das Gefühl, das ist durch die Krisen der vergangenen 4 Jahre überhaupt erst passiert, diese Art an Vorsicht? Oder kennst du das aus deinen vorherigen Tätigkeiten auch schon? Also, dass zum Beispiel so vorsichtig mit Budgets umgegangen wurde, wie es aktuell der Fall ist?
Also es werden auf jeden Fall Lieferanten und Dienstleister oder auch Produkte viel mehr validiert, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Ein gutes Beispiel ist eigentlich auch noch zu Kineo-Zeiten, kurz vor Corona, hatten wir Conversion-Raten in unseren E-Mail-Outbounds von ungefähr 7%, also 7 von 100 Leuten, denen wir geschrieben haben, wollten uns kennenlernen, wollten verstehen, wie wir Unternehmen helfen. Über die Jahre ging das stetig zurück. Also es ging 2021 auf 3%, mittlerweile liegen wir bei 1,5% ungefähr, obwohl wir sehr viel bessere E-Mails natürlich schreiben, sehr viel greifbare Use Cases beschreiben, viel mehr Success Stories haben. Was ich damit meine, ist, dass es, glaube ich, auch einfach viel schlechte Erfahrung und viel schlechte Reputation zu diesen ganzen Digitalisierungsthemen gibt, weil es natürlich auch die schwarzen Schafe gab, wo große Unternehmen viel Geld in die Hand genommen haben und dann das Projekt einfach nach einem Jahr gestoppt haben. Vielleicht auch, weil ein Startup insolvent gegangen ist. Das kann natürlich passieren. Und trotzdem bekommen wir, oder das ist ein weiterer Grund, den wir natürlich oft hören, ja, ihr seid auch mit euren paar 20 Mitarbeitern noch zu klein für uns. Wir möchten mit Unternehmen arbeiten, wo wir wissen, die werden die nächsten 10 Jahre noch existieren. Das ist natürlich auch wieder ein Hindernis für Digitalisierungs- und Innovationsprojekte.
Was glaubst du denn, was die Krisen mit jungen Unternehmen gemacht hat? Also was haben die letzten 4 Jahre mit jungen Startups gemacht in deinen Augen?
In meinen Augen wird viel früher ausgesiebt. Also junge Unternehmen bekommen zum einen viel schwerer Funding, merken wir auch. Also wir haben ja auch ein Tochterunternehmen, Lennox, die sich mit Vertragsprüfungen und intelligenter Recherche im Bereich Legal Tech befassen. Und die Vorsicht der Investoren, nicht, dass ich viel Erfahrung mit Investorengesprächen habe, aber die Vorsicht ist extrem groß. Und ich kann mir vorstellen, dass auch junge Gründerteams, die nicht wie jetzt in Lennox durch Kineo gefördert werden und auch ja, eine gewisse, ja, einfach auch viel mitbringen, dass die es echt schwer haben, sich zu beweisen. Gleichzeitig glaube ich, dass die Unternehmen, die oder die Startups, die es schaffen, eine geringere Quote des Scheiterns aktuell haben, weil die aus den Krisen hervorgegangen sind, wissen, wie sie agil bleiben können, sich bestimmten Marktbewegungen anpassen können und dadurch auch erfolgreich bleiben. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, absolut. Also ich glaube, das Maß an Resilienz, das durch diese Zeit aufgebaut wurde, ist schon beachtlich und enorm. Also ich merke das ja bei uns zum Beispiel, also generell, dass man eigentlich immer wieder schaut und immer wieder versucht herauszufinden, wo liegen jetzt eigentlich die Pain Points, was sind jetzt genau die Sachen, die man wirklich lösen muss. Also man geht ja auch deutlich problem- und lösungsorientierter vor, auch einfach, weil man darauf angewiesen ist, um zu überleben. Und das hat, glaube ich, auch wirklich einen sehr, sehr starken Einfluss durch Krisen. Also man sieht natürlich auch bei der eigenen Kundschaft viel mehr aus, welche Unternehmen und welches Business hat Potenzial und welches nicht. Das reicht von, in meinen Augen, ganz, ganz stark Arbeitskultur. Weniger wie digital ist schon ein Unternehmen, aber wenn die Arbeitskultur und die Einstellung, strategisch in die Richtung zu gehen, da ist, dann sind das auf jeden Fall Unternehmen, wo wir ja auch sagen, da mit solchen Unternehmen wollen wir arbeiten, weil das sind Unternehmen, mit denen wir da auch langfristig kollaborieren wollen. Anders als Unternehmen, die beispielsweise eine sehr toxische Arbeitskultur haben oder wo wir einfach merken, das wird gar nicht als relevant beachtet, das Thema Digitalisierung und KI, wo es wahrscheinlich dann viel schwieriger ist, irgendwann wirklich Fuß zu fassen. Vielleicht redet man später dann nochmal zu einem ganz anderen Zeitpunkt, aber ich finde, das ist ja auch immer so ein wechselseitiges Verständnis, kann man überhaupt miteinander arbeiten? Und ich glaube, gerade diese Krisenzeit, gerade in Zeiten, wo es einem auch möglicherweise nicht so gut geht, also vielen Unternehmen, mit denen wir ja reden, geht es ja nicht gut, oder einige merken die Krisen, so rumgesagt. Ich glaube, da wird es umso wichtiger zu verstehen, worauf kommt es eigentlich bei einer Zusammenarbeit an. Und das habe ich schon auch gemerkt, doch.
Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, denn wir empfehlen natürlich den Unternehmen schon auch, sich intern besser aufzustellen. Also vielleicht mit einem Data-Analysten zu starten, vielleicht auch perspektivisch ein Data-Team aufzubauen mit Data Scientists und ML-Ops-Engineers, weil natürlich die Projekte mit uns viel erfolgreicher sind, wenn wir das wissen, direkt in die Organisation tragen können, die selbst auch die Lösung im Nachgang trainieren können, warten können. Und da kommt diese Kultur wieder ins Spiel, weil gerade die Unternehmen, für die das relevant ist, oft nicht die Kultur bieten, um einen soliden Data Scientist einstellen zu können. Und dann ist wiederum das Problem, dass man keine nachhaltigen Digitalisierungs- oder KI-Projekte machen kann. Also es ist sicherlich auch ein richtiger Punkt, den du ansprichst.
Jetzt hat ja gerade ChatGPT durchaus auch eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Also plötzlich, gerade auch, ich kriege das bei Podcasts viel mehr mit in der Podcast-Landschaft. Es gibt auf einmal viel mehr Podcasts, die über zumindest Large Language Models sprechen oder über, ja, OpenAI, also mittlerweile ist so diese Thematik den meisten ein Begriff. Für viele war das erste Mal, dass sie mit KI in Kontakt gekommen sind. Was hat das für dich bedeutet?
Also es ist natürlich ein wunderbares Beispiel, wie KI begeistern kann und was auch eine Wirkung hinter KI stecken kann. Also es nutzt ja fast jede Person, die ich kenne, nutzt ChatGPT auf tages- oder wöchentlicher Basis. Also das ist natürlich schon einfach beeindruckend. Gleichzeitig würde ich sagen, aus einer Business-Perspektive für Kineo war es nicht sehr relevant, weil es gab wiederum zwei Seiten. Die eine Seite war, ja, die Leute haben mehr mit KI anfangen können als Stichwort, weil sie ChatGPT kennen und dadurch vielleicht auch ein Tick offener zu dem Thema waren. Gleichzeitig war das Thema dann oder ist das Thema so heiß, dass natürlich jedes Unternehmen sich mit KI labelt, ob da jetzt KI hintersteckt oder nicht, spielt keine Rolle, wodurch dieser Markt einfach so überflutet ist von diesem Buzzword, dass kein Unternehmen uns zutraut, also ist ja leichter gesagt als getan, dass man ein KI-Unternehmen ist, aber das macht natürlich für die Unternehmen, die wirklich, und das ist ja in den meisten Fällen bei uns der Fall, wirklich KI-Anwendungen entwickeln, schwer das zu belegen, dass es eben bei uns nicht nur Buzzwording ist, sondern dass es auch Kern des Geschäfts ist. Deswegen, also am Ende war jetzt kein großer Wachstumsschub oder Ähnliches zu erkennen, aber auch im Gegensatz dazu kein Umsatzeinbruch oder Ähnliches. Also es bringt den Markt durcheinander, aber für uns ist es nicht relevant gewesen am Ende, würde ich fast sagen. Oder ich meine, du hast ja auch viele Kundengespräche. Wie siehst du das?
Ich hatte den Eindruck, dass ChatGPT plötzlich für etwas stand, was erklären sollte, wie KI funktioniert. So ein bisschen wie, ich gebe was rein und es kommt was raus. Und so einfach ist es am Ende nicht, ne? Also das merke ich schon auch, oder das habe ich zumindest schon in der Vergangenheit gemerkt. Man hat dann plötzlich Gespräche und stellt fest, dass man auch einfach durch diese Technologien verfälschtes Verständnis davon schafft, wie Modelle lernen und wie das alles überhaupt funktioniert. Jetzt sind auch gerade Large Language Models nicht das Einfachste zu verstehen. Gibt übrigens eine sehr, sehr spannende Folge zu Large Language Models zusammen mit einem Machine Learning Scientist, auch bei uns auf Spotify zu sehen. Könnt ihr durchaus mal nachschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Aber ich fand tatsächlich, dass es trotzdem manchmal schwierig war für Leute zu greifen, wie das jetzt fürs eigene Business relevant sein soll. Und das hat schon verfälschte Erwartungen am Ende geschürt in meinen Augen. Gleichzeitig, was ich wiederum gut finde, ist natürlich gewisse Debatten, die darüber entbrennen. Also ich habe das, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch mit einem Gast besprochen. Ich finde, diese Diskussion, was macht ChatGPT mit uns, was macht es, dass wir plötzlich relativ schnell eine Technologie, irgendwas zusammenschreiben lassen können, steckt ja auch wahnsinnig viel Potenzial hinter. Und das, muss ich sagen, merkt man in den Gesprächen auch mehr und mehr, dass die Leute plötzlich merken, okay, mir kann das eigentlich ganz, ganz, ganz viel im Alltag helfen und das dann als Anstoß sehen, doch wieder der Technologie offener gegenüber zu sein. Also ich fand, das waren ganz interessante Bewegungen, die sich da ergeben haben.
Ja, du hast recht. Also das habe ich auch eben, glaube ich, nicht 100% richtig wiedergespiegelt, weil zwar auf den ersten Blick sich jetzt nicht viel getan hat in unserem Business, aber auf den zweiten Blick schon, weil sich die Use Cases natürlich stark verändert haben. Also vor ChatGPT war es viel Produktionsplanung, Qualitätskontrolle, Forecasting, Pricing, Predictive Maintenance, das waren so die Buzzwords. Und das ist immer noch auch ein recht großer Anteil unserer Use Cases. Aber was natürlich dazugekommen sind, da hast du recht, sind diese ganzen Chatbot-Funktionen, dass die viel intelligenter werden, viel, viel einfacher gefeintuned werden, also Datenbasis von Unternehmen genutzt werden können, wodurch wir natürlich auch dann wiederum profitieren, weil diese Use Cases hatten wir vorher nicht und die können wir sehr gut entwickeln. Das stimmt. Vielleicht eine Frage, die ich jetzt noch habe, auch an dich, weil das löst ja so ein bisschen auch einen Boom aus, zumindest in der Consumer Perspective, also End-User nutzen viel mehr KI als vorher. Stecken wir bereits auch in dem Mittelstands-KI-Boom oder denkst du, die Welle kommt noch oder wird die überhaupt kommen?
Ich glaube, die Welle wird noch kommen. Ehrlicherweise, ich glaube, wir sind immer noch in einem ganz starken Digitalisierungsboom. Also das vermischt sich so ein bisschen mit KI gerade und vielleicht laufen auch schon die ersten Pilotprojekte. Aber ich glaube, dass dieser KI-Boom noch kommen wird. So, der Moment, sobald Leute verstanden haben, wie sieht eine Datenlandschaft überhaupt aus, wie komme ich weg von Papier, wie komme ich weg von zerstreuten Excel-Dateien, wie schaffe ich es, das alles in meiner IT-Infrastruktur abzubilden, das durch Software abzubilden. Und ich glaube, dann wird das relativ schnell kommen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir eher noch davor sind und dieser Knoten irgendwann platzen wird. Aber wie siehst du das?
Tja, also 2019 hätte ich natürlich erwartet, dass 2020 der KI-Boom losgeht. Aber so richtig kommt der Boom nicht im, nicht zumindest in der Wirtschaft nicht so richtig an. Ich meine, man merkt es auch im Daily Doing, ne? Die Kunden wollen erstmal Infrastrukturprojekte oder Data Cleaning Projekte, dass man die Daten erstmal strukturiert hat, aufbereitet. Und natürlich ist es von einer chronologischen Perspektive der natürliche nächste Schritt darauf, dann KI anzuwenden. Deshalb bleibt die Hoffnung da, dass der ganz große Boom jetzt auch kommt. Ich meine, es gibt ja auch wenig Alternativen, ne? Jedes Unternehmen bringt das Thema Fachkräftemangel auf, bringt das Thema Kosten auf und auf dem Papier ist KI zumindest ein Teil dieser Lösung.
Ich bin auch ziemlich sicher, dass gerade aufgrund des Fachkräftemangels wir da relativ schnell einen Boom erleben werden. Also gerade wenn es auch darum geht, Kosten effizienter zu gestalten, Prozesse effizienter zu gestalten, da sehe ich ehrlicherweise auch den riesigen Mehrwert. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall hinkommen. Was macht dir denn Mut? Gibt es Geschichten, die dir Mut machen, wenn du in die Zukunft blickst?
Definitiv. Es ist ja für uns, obwohl wir uns jeden Tag mit KI beschäftigen, einfach spannend, dass jeden Tag neue Ideen zu möglichen Anwendungsgebieten von KI auftauchen. Manche sind weltverändernd, manche nicht. Aber es ist toll, diese Kreativität zu beobachten, wo überall KI Anwendungen finden kann oder finden wird. Beispiele sind unter anderem sowas wie der ganze Bereich Journalismus, dass man natürlich jetzt auch überlegt, wie kann man die manuelle Arbeit eines Redakteurs oder Journalist so vereinfachen, dass er oder sie im Prinzip sich die Artikel raussucht, die er oder sie bearbeiten möchte, auf die es neue Perspektive geben soll, dann digital Ausschnitte zusammenzufassen, vielleicht auch rhetorisch dem Publikum entsprechend auch zu formulieren, sodass die eigentliche Arbeit, also die Recherche bleibt, aber die ganzen Arbeiten drumherum optimiert werden. Das könnte einfach auch eine spannende Entwicklung sein, genauso was die Potenziale sind. Also wir lesen ja auch natürlich die Ausschreibung mit im Bereich künstliche Intelligenz und was da aktuell für viele spannende Projekte schlummern. Also ein Beispiel, gerade habe ich drüber gelesen, da geht es um eine Digitalisierung von einem Archiv. Also ein Archiv, was ganz viele alte Bücher hat, wo natürlich bestimmte Farbverläufe drin sind, vielleicht auch ein paar Seiten dunkel gescannt sind, aber durch KI lässt sich das ohne viel manuelle Arbeit digitalisieren, strukturieren und dann kannst du natürlich vielleicht auch in Zukunft, wenn du in die Bibliothek gehst, sagen, ich möchte über einen 30-jährigen Krieg recherchieren und die Bibliothek oder das Archiv spuckt dir aus, ja, das sind die drei Bücher, die sich damit beschäftigen, das sind die relevanten Kapitel und du bist viel effizienter in deinem Dasein. Also das sind jetzt vielleicht nicht die größten Veränderungen, die auf uns warten, aber das sind schöne Beispiele, wie einfach immer mehr Anwendungen gefunden werden. Wie hast du Mut?
Ich habe definitiv Mut. Wirklich jedes Mal, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die dieses Mindset auf einmal mitbringen. Ich war gerade erst bei einem Unternehmen in Koblenz und es ist schon beeindruckend und faszinierend zu sehen, was für ein Mindset da einfach mitgebracht wird und wie viel Lust und wie viel Offenheit, Sachen ändern zu wollen. Und da ist es komplett egal, wo ein Unternehmen dann stehen mag, ne? Und wir haben auch andere Beispiele, wo es wirklich einfach am Ende darum geht, von Ideenfindung hin zu der Umsetzung und Implementierung in kleinen Schritten alles anzugehen, aber da noch anzufangen, Anwendungsfälle holistischer zu denken und wirklich zu schauen, okay, gut, wir haben jetzt den einen entwickelt. Welche Einflüsse haben denn unsere Ergebnisse auf andere Bereiche? Und dass man da dann wieder anfängt, neue Sachen zu entwickeln und neue Sachen zu entdecken. Und da machen mir ehrlicherweise vor allem am allermeisten die Menschen Mut, die mit so einer Offenheit und so einer Lust auf solche Themen blicken und mit uns da zusammenarbeiten. Deswegen, das macht schon wirklich sehr, sehr viel Spaß, wenn man sich ja die ganzen Unternehmen anschaut, die sich jetzt in den letzten Jahren schon so mit uns entwickelt haben, trotz der Krisen, die konstant dabei bleiben und ja, einfach weiter vorankommen wollen. Und ich glaube, sobald diese Krisen sich so ein bisschen auflockern, sobald sich das alles hoffentlich irgendwann wieder entspannt, ich glaube, dann werden wir noch mehr solcher Menschen kennenlernen und noch mehr solcher Unternehmen kennenlernen. Das macht mir wirklich schon sehr viel Mut.
Eine sehr, sehr schöne Antwort, Svenja. Ich glaube auch, dass es viel mehr Optimismus gibt, trotz der Krisen, als wir vielleicht auf den ersten Blick glauben. Und dass es oft vielleicht einfach nur einen Perspektivwechsel braucht, wie man zu diesem Thema Digitalisierung, KI und all die anderen Buzzwords steht, wenn man sich bildet und wirklich versteht, wie diese Technologien funktionieren, dass das kein Hexenwerk ist und auch kein ChatGPT als einziger Anwendungsbereich, dann können Unternehmen wirklich viel davon profitieren und das gibt uns wiederum, wie du schon sagst, Mut und Hoffnung.
Sehr schön. Damit sind wir am Ende einer spannenden, auch wenn auch sehr reflektierenden Folge. Aber ich fand das mal zur Abwechslung auch wieder sehr schön, auch wieder natürlich mit dir zu sprechen. Wir haben viel darüber gesprochen, welche Herausforderungen wir bei Unternehmen beim Umgang mit KI beobachten und sprachen eigentlich viel über, ja, strukturelle, kulturelle Hürden und auch was. Ja, wo die Reise am Ende möglicherweise hingeht, worauf es ankommt, was zählt. Gibt es von deiner Seite irgendetwas, was du noch abschließend hinzufügen möchtest?
Ich finde, du hast wieder mal bewiesen, dass du die richtige Moderatorin für diesen Podcast bist, dass wir damals die richtige Entscheidung getroffen haben, dass du das treibst. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt und es war vielleicht mal eine bisschen andere Folge, aber wie ich gehört habe, haben wir auch schon spannende Gäste für die nächsten Monate parat. Deshalb freue ich mich natürlich auf die neuen Folgen und falls es in der Zukunft immer mal wieder ein Thema gibt, wo ich Teil einer Diskussion sein darf, bin ich natürlich immer wieder gerne auch dabei. Vielen Dank.
Immer gerne, Robert, immer gerne. Wenn euch die Folge gefallen hat, wir freuen uns über Likes, freuen uns, wenn ihr diesem Podcast folgt. Folgt uns auf LinkedIn, vernetzt euch mit uns und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und an dich nochmal vielen, vielen Dank, Robert.
Tschüss.